Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, heute hier zu sein. Bringe ganz liebe Grüße aus Köln mit. Genau, es war eine lange Suche nach einem Termin. Das hat hauptsächlich an mir gelegen. Martin und ich haben uns schon länger mal verabredet, dass ich hier mal vorbeikomme. Und ich freue mich ganz besonders, dass das heute geklappt hat. Zum einen freue ich mich, dass Jenny dabei sein kann, meine Frau. Und zum anderen freue ich mich, euch kennenzulernen. Bei der Predigerschulung lernt man ja immer verschiedene Leute kennen, die in den Gemeinden predigen, Pastoren sind und so weiter. Und es ist immer schön, dann auch die geistliche Familie von dieser Person kennenzulernen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute hier zu sein. Und zum anderen, weil wir heute ein großes Fest feiern. Pfingsten, ist gerade eben schon angeklungen, ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes feiert heute Geburtstag. Was für ein Fest. Und ich stelle mir das so unfassbar vor, diese Stelle in Apostelgeschichte 2, der Geist wird ausgegossen, die Leute hören in ihrer Sprache unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Petrus steht auf, er predigt und so viele Menschen kommen zu Glauben. Und die neutestamentliche Gemeinde entsteht. Was für ein Moment. Um ehrlich zu sein, ich wäre super gern dabei gewesen. Ja, zu hören, wie Petrus predigt und so viele Menschen kommen zu Glauben an Pfingsten, weil der Geist Gottes wirkt. Vielleicht kennst du das. Manchmal liest man Bibelgeschichten und man würde sich wünschen, boah, ich wünschte, ich wäre da dabei gewesen. Ich wünschte, ich würde hören, wie der und der predigt. Ich wünschte, ich würde hören, wie Jesus predigt. Ja, wir haben ja sicherlich alle irgendwie Lieblingsprediger. Ja, also Leute, die wir gerne hören. Ja, oder Leute, bei denen wir besonders gut hinhören. Manchmal ist das aber vielleicht auch anders. Ja, manchmal gibt es Gottesdienste, wo man am Montag drüber nachdenkt und man stellt sich die Frage, Moment, wer hat eigentlich nochmal gepredigt? Worum ging es eigentlich nochmal? Man war zwar da, man war auch wach und man hatte auch Ohren, aber man hat trotzdem nicht hingehört. Vielleicht war man abgelenkt, man war in Gedanken schon beim Mittagessen mit der Verwandtschaft und hat gehofft, dass alles funktioniert und rechtzeitig das Essen fertig ist. Vielleicht war man mit dem Handy beschäftigt und hat irgendwie noch WhatsApp-Nachrichten beantwortet. Vielleicht saß man im Gottesdienst und war einfach müde, weil man vielleicht gestern Abend noch lange auf einer Hochzeit war. Und einige lachen bekenntnisvoll. Ja. Und man war zwar da, man hat die Predigt zwar mitbekommen, aber man hat nicht wirklich hingehört. Stellt euch mal vor, heute würde jetzt nicht ich hier stehen, sondern Jesus würde hier stehen und er würde predigen. Wie würdest du zuhören? Stell dir vor, heute würde nicht ich hier stehen, sondern Jesus höchstpersönlich. Er würde eine Predigt halten. Wie würdest du hören? Der Titel meiner Predigt lautet heute, wenn Jesus eine Predigt hält. Ich habe mir einen Text rausgesucht aus dem Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist ein ganz besonderes Evangelium, weil Markus da in einer kurzen Form mit so vielen Geschichten zeigt, wer Jesus ist. In dieser Geschichte, von der uns Markus erzählt, erleben wir, was es mit diesem Jesus auf sich hat und warum das etwas mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Und wir möchten uns heute eine Predigt von Jesus anschauen und die finden wir im Markus-Evangelium Kapitel 4 ab Vers 1. Markus Kapitel 4, die Verse 1 bis 20. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen oder aufklicken. Ansonsten habe ich es hier auch nochmal auf der Folie und ich würde den Text einmal von vorne bis hinten durchlesen am Stück. Markus Kapitel 4, die Verse 1 bis 20. Und wieder fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sprach zu ihnen in seiner Lehre. Hört, siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen, und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sproßten auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproßte und wuchs. Und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den 12 nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Jeden aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr es denn nicht? Und wie wollt ihr all diese Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sich hineingesät worden ist. Ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen dieser Welt kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Markus gibt uns hier einen vertieften Einblick in den Predigtdienst von Jesus. Hier haben wir zum ersten Mal eine umfangreiche Predigt mit Auslegung von Jesus höchstpersönlich. Und das Erste, was auffällt, ist, wenn Jesus anfängt zu predigen, wenn er lehrt, dann sollen es die Menschen hören. In dem ersten Abschnitt macht Jesus deutlich, dass das, was er tut, mit dem Hören zusammenhängt. Das ist eine bekannte Szene. Jesus ist am See und viele Menschen kommen zu ihm. Hätten wir jetzt die Zeit und würden das Markus-Evangelium von Beginn an lesen, dann würden wir merken, dass das eine Sache ist, die bei Jesus immer passiert. Ganz oft, wenn Jesus unterwegs ist, sind es viele Leute, die zu ihm kommen. Das gab es im Markus-Evangelium auch schon vorher. Und dort hat er den Jüngern gesagt, haltet mir ein Boot bereit, damit sie mich nicht bedrängen. Mit anderen Worten, damit wir nicht von ihnen erdrückt werden, dass wir dann aufs Boot steigen können und wegfahren können. Hier scheint die Situation eine andere zu sein. Jesus steigt in das Boot, aber das Boot dient nicht als Fluchtfahrzeug, sondern als Kanzel. Schaut mal, Vers 1, und wieder fing er an dem See zu lernen und es versammelte sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Boot stieg und auf dem See saß und die ganze Volksmenge war am See und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Jesus setzt sich hin und er beginnt zu lehren. Genauso wie wir das heute in unserer Gemeindekultur so haben, dass ich nicht einfach dort sitzen bleibe und anfange zu predigen, sondern ich gehe hier nach vorne und stelle mich an die Kanzel und jeder weiß, jetzt kommt die Predigt. Genauso war das damals. Zur Zeit Jesu haben sich Lehrer, wenn sie gelehrt haben, hingesetzt und sind nicht aufgestanden. Und wenn Jesus sich jetzt die ganze Menge vor sich versammelt und er sich hinsetzt, wird jeder wissen, jetzt kommt die Lehre. Und Jesus predigt einzigartig. Er predigt in Bildern. Bisher haben wir Markus Evangelium nur Bruchstücke von seiner Lehrtätigkeit mitbekommen. Hier und da hat er etwas zu einigen Themen gesagt. Jetzt bekommen wir aber einen Einblick in seine Tätigkeit als Prediger. Und er nutzt Gleichnisse. Gleichnisse sind ein gängiges Mittel in der damaligen Zeit, um Inhalte zu vermitteln. Er beginnt, Geschichten zu erzählen. Diese Geschichten sind nicht einfach nur schöne Illustrationen oder irgendwelche Bilder. Sie sind auch nicht nur ein Bild, was eine Lehre deutlich machen will, sondern sie selbst sind die Lehre. Sie sind die Illustration, ganz nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Genauso nutzt Jesus hier Geschichten, um Dinge deutlich zu machen, damit jeder es versteht. Aber auch in seiner Botschaft selbst wird deutlich, dass seine Lehre etwas ist, was wahrgenommen werden soll. Schaut mal, er setzt sich hin, er lehrt die Menge in Bildern und dann sagt er Folgendes. Er sagt, hört, siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen. Und das Gestein, dem er säte, da fiel das eine an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht tiefe Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs. Und es trug 30 und 60 und 100-fach. Da Jesus das Gleichnis später auslegt, werde ich auch jetzt noch nicht so wirklich auf die Bedeutung des Gleichnisses eingehen. Wenn wir aber den Text aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass seine Lehre in einen Aufruf zum Hören eingerahmt ist. Schaut mal, Vers 3 und Vers 9 haben beide einen Aufruf zum Hören. Am Anfang sagt er, höre, hört, siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen. Und am Ende spricht er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist erstaunlich, was für eine neue Facette von Jesus sich hier an diesem Punkt auftut. Eigentlich hat Jesus angefangen, im Markus-Evangelium sich immer wieder zurückzuziehen, wenn Menschen zu ihm kommen. Er hat immer wieder die große Menschenmenge gemieden. Selbst wenn er Leute geheilt hat und Wunder an ihnen getan hat, hat er gesagt, pass auf, dass du es niemandem sagst. Er hat seine Identität eigentlich verborgen und er wollte nicht, dass jeder es weiß und dass jeder es hört. Und hier haben wir den entscheidenden Punkt, wo Jesus entscheidet, ich wende mich allen zu, damit alle es hören. Damit alle mich und meine Lehre hören. Jesus wendet sich mit seiner Botschaft allen Menschen zu, alle sollen es hören. Wie in dem Gleichnis später deutlich werden wird, meint Hören nicht gleich Hören. Es geht nicht nur um das akustische Hören, sondern es geht um ein ehrliches Hinhören. Ein Hinhören, um zu verstehen. Ein Hinhören, um zu tun. Jesus spricht hier zu jedem. Was auch durch den Text gleich deutlich werden wird, ist, dass die Menschen auf die Lehre von Jesus unterschiedlich reagieren. Es gibt Leute, die wirklich hören, und Leute, die es nicht tun. Und das Spannende ist, Jesus trifft hier keine Vorentscheidung, wer seine Lehre hören darf und wer nicht. Obwohl er weiß, vermutlich, dass einige diese Lehre nicht wirklich hören werden und ablehnen werden, wendet er sich trotzdem allen Menschen zu. Ich glaube, allein dieser Text und die Art und Weise, wie Jesus predigt, zeigt das Herz von Jesus. Es geht ihm darum, jedem die Möglichkeit zu geben. Jesus trifft keine Vorentscheidung, wer genug Potenzial hat, um seine Lehre aufzunehmen. Er predigt, damit jeder es hört. Wir sind nicht alle Prediger und keiner von uns ist in der Art und Weise Lehrer wie Jesus. Aber kann es sein, dass wir manchmal schon Vorentscheidungen treffen, wer das Evangelium hören sollte und wer nicht? beschleicht dich auch manchmal der Gedanke, diese Person wird Jesus sowieso ablehnen und deswegen muss ich gar nicht davon reden. Mein Nachbar wird sich sowieso nicht bekehren, also brauche ich ihn damit auch nicht belästigen. Mein Kumpel in der Schule ist so weit weg von Gott, ihn wird das eh nicht interessieren. Also brauche ich auch gar nicht erst anfangen. Das Starke, was Jesus hier macht, ist, er wendet sich allen Menschen zu und er redet zu allen und alle sollen es hören, völlig egal, ob sie es ablehnen oder nicht. Die Botschaft von Jesus soll aber nicht nur gehört werden, sondern sie provoziert auch eine Reaktion. Und das wird in den nächsten Versen deutlich. Jesus predigt das Gleichnis und später ist er alleine und dann passiert Folgendes. Vers 10. Als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Das Gleichnis lässt die Zuschauer fragend zurück. Als die Menschenmenge weg war und Jesus mit denen zusammen war, die ihn schon länger begleitet haben, fragen sie ihn nach den Gleichnissen. Dass die Jünger nachfragen, führt dazu, dass Jesus ihnen einen vertieften Einblick gibt in die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes und was es mit den Gleichnissen auf sich hat. Und Jesus macht deutlich, durch meine Gleichnisse wird ein geistlicher Unterschied sichtbar. Jesus beginnt mit einer Unterscheidung. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Diese Unterscheidung von drinnen und draußen ist nicht nur eine geografische Unterscheidung, sondern zeigt eine geistliche Realität. Diejenigen, die bei Jesus sind, denen ist es gegeben, das Reich Gottes zu verstehen, und für die anderen bleibt alles ein Geheimnis. Mit anderen Worten, durch die Gleichnisrede, dadurch, dass Jesus Gleichnisse predigt und davon erzählt, wird eine geistliche Sicht deutlich. Dadurch wird deutlich, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Einige Leute verstehen diesen Text so, dass Jesus also sagt, wenn ich rede, dann entscheide ich durch meine Lehre, wer zu mir gehört und wer nicht. Mit anderen Worten, einige denken, Jesus, die Gleichnisrede von Jesus ist wie so eine Art Geheimsprache, die einige verstehen und andere nicht. So wie wenn ich jetzt hier anfangen würde, Englisch zu predigen, und einige von euch können sicherlich Englisch und würden direkt verstehen, was ich meine. Und für die anderen wäre das natürlich total unverständlich und die würden nicht verstehen, was ich meine. Das würde bedeuten, dass Jesus durch seine Gleichnisrede entscheidet, wer zu ihm gehört und wer nicht. Es gibt Leute, die ihn direkt verstehen und Leute, die das nicht tun. Ich glaube, dass das nicht ganz ist, was der Text sagt. Wenn wir den Text aufmerksam lesen, dann merken wir, der Unterschied zwischen den Jüngern und denen, die draußen sind, besteht nicht darin, dass die Jünger verstehen. Auch sie brauchen die Erklärung von Jesus. Und wir könnten jetzt bis zum letzten Vers im Kapitel 4 springen, wo steht, dass Jesus den Jüngern alles im Geheimen auslegt. Mit anderen Worten, Gleichnisse sind keine Geheimsprache, die einen direkt verstehen und die anderen nicht. Sondern sie stellen alle Fragen. Aber es gibt Leute, die zu Jesus kommen und diese Fragen stellen, während den anderen das egal ist. Der Unterschied besteht darin, dass es Leute gibt, die Lehre Jesu nicht loslässt und die zu ihm kommen und ihn fragen. Der Punkt bei den Jüngern ist nicht, dass sie alles verstehen, sondern dass sie zu Jesus kommen. Und ich glaube, dieser Text hat auch was Tröstendes für uns. Wenn die Nachfolge Jesu und die Worte von Jesu dich manchmal Fragen zurücklassen, dann bist du in guter Gesellschaft. Die Jünger sind alles andere als Helden, aber sie tun das Richtige. Sie wollen Jesus verstehen und sie haben ein ehrliches und fragendes Herz. Jesus sucht keine Besserwisser, die alles direkt verstehen und durchschauen. Er sucht Menschen, die nach einem ehrlichen Herzen, mit einem ehrlichen Herzen zu ihm kommen und ihn fragen. Das sind die, die zu Jesus gehören. Das sind die, die drin sind. Und diejenigen, die draußen sind, für die bleibt alles ein Geheimnis. Und schaut mal, in Vers 12 steht, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Das ist ein Zitat aus Jesaja 6. Beim oberflächlichen Lesen könnte man meinen, dass es Menschen gibt, die sich bekehren wollen, die seine Rede hören wollen, die zu Jesus kommen wollen. Und Jesus verweigert ihnen das und will alles tun, damit sie nicht an ihn glauben. Wenn wir uns den Kontext in Jesaja 6 vor Augen führen, dann merken wir, dass es eigentlich ein wenig anders ist. In Jesaja 6 wird Jesaja von Gott berufen, um zu einem Volk zu predigen, das ihn nicht hören will. Und genau an dieser Stelle kommt dieser Vers vor. Das ist ein paradoxer Auftrag. Gott ruft einen treuen Propheten, um zu einem untreuen Volk zu sprechen, das ihn nicht hören will. Und die Predigt von Jesaja sorgt also nicht nur dafür, dass Menschen zu Gott zurückfinden, sondern sorgt gleichzeitig dafür, dass die Menschen gerichtet werden, die seine Lehre nicht hören wollen. Und Jesus sagt, genau das Gleiche passiert, wenn ich predige. Genau das Gleiche passiert, wenn ich Gleichnisse erzähle. Diejenigen, die mir im Glauben begegnen, sind die, die zu mir kommen. Und für diejenigen, die nicht bereit sind zu hören, für die bleibt es nicht nur eine Einladung, sondern wird zu einem Gericht. Jesus' Erklärung für das Gleichnis ist also nicht nur eine Einladung zum Nachfolgen, sondern ist gleichzeitig eine Form des Gerichts für diejenigen, die die Lehre von Jesus ablehnen. Damit sie sehend sehen, aber nicht erkennen und hören und nicht verstehen. Denn das Letzte, was sie wollen, ist umkehren und Vergebung für ihre Sünden erhalten. Gleichnisse dienen also nicht nur dazu, Dinge klarzumachen. Im Gegenteil, sie dienen dazu, offenzulegen, wer zu Jesus gehört und wer ihn ablehnt. Jesus überlässt sie dadurch dem Gericht Gottes, indem sie hören, aber nicht hören. C.S. Lewis hat es einmal ganz einprägsam ausgedrückt. Er sagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Das ist ein bisschen komplex, also früh am Morgen. Ich lese nochmal. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und Jesus sagt, genau das passiert, wenn ich rede. Es gibt Menschen, die bereit sind, mir zu folgen und andere, die es nicht sind. Die Tatsache, dass du heute zum Gottesdienst gekommen bist, erweckt ja den Eindruck, dass du die Botschaft Gottes hören willst. Aber kann es sein, dass bei dir schon lange die Botschaft Gottes auf taube Ohren stößt? Das Problem der Volksmenge und auch der Israeliten zur Zeit Jesajas war nicht, dass sie nichts gehört haben, sondern dass es bei ihnen auf taube Ohren gestoßen ist. Die Gleichnisse sind eine Einladung zum Hören auf Jesus, aber auch eine Warnung, sich vor Gottes Botschaft nicht zu verschließen. Genauso wie Jesaja ist Jesus ein treuer Verkündiger der Wahrheit gegenüber einem untreuen Volk. Aber genauso wie die geistliche Taubheit und Blindheit dazu geführt hat, dass das Volk Gottes die Botschaft nicht wahrgenommen hat, genauso ist es nicht nur eine Einladung zum Hören, sondern auch eine Warnung, sich vor Gott zu verschließen. Wer nicht bereit ist, Jesus zu hören, muss sich nicht wundern, wenn er ihn irgendwann nicht mehr versteht. Die Lehre von Jesus ist eine Einladung und Warnung zugleich. Wer nicht bereit ist, Jesus zu hören, muss sich nicht wundern, wenn er ihn irgendwann nicht mehr versteht. Aber durch das Gleichnis wird nicht nur deutlich, dass Jesus zu einem doppelten Publikum predigt, sondern es wird auch deutlich, dass Menschen unterschiedlich hören. Das ist nämlich die Botschaft des Gleichnisses. In Vers 14 beginnt Jesus das Gleichnis auszulegen und er sagt, der Seemann sät das Wort. Es ist also ein Gleichnis, das mit seiner Lehre zu tun hat und die Art und Weise, wie seine Lehre aufgenommen wird. Dieses Gleichnis vom vierfältigen Acker ist wohl eins der bekanntesten Gleichnisse. Und ich gehe mal davon aus, es wird hier wahrscheinlich einige Leute geben, die hier sitzen, vielleicht nicht alle, aber zumindest einige, die dieses Gleichnis schon kennen und die zu diesem Gleichnis auch schon viele Predigten gehört haben. In der Regel wird dieses Gleichnis einzig und allein auf die Bekehrung und das ewige Leben ausgelegt. Mit anderen Worten, es gibt Menschen, die eingeladen werden, auf Jesus zu hören und ihm zu folgen. Und drei Böden, sage ich mal, drei Personengruppen lehnen ihn ab. Und eine Personengruppe nimmt ihn auf und bekommt als Frucht das ewige Leben. Nur um eine Sache klarzustellen. Natürlich lädt dieses Gleichnis zum Glauben ein. Natürlich ist das eine Einladung zum Glauben. Aber ich glaube, wenn wir es nur und einzig allein auf die Bekehrung und das ewige Leben auslegen, verpassen wir das, was Jesus sagen möchte. Und ich gebe euch zwei Gründe dafür. Erstens, Jesus predigt diese Auslegung des Gleichnisses nicht zu Leuten, die draußen sind, sondern zu seinen Jüngern. Sie sind die Adressaten, sie sollen das hören. Zweitens, wenn dieses Gleichnis nur auf das ewige Leben bezogen ist, dann muss man erklären, warum der fruchtbare Boden unterschiedliche Frucht bringt. Eines 30, eines 60, eines 100-fach, so als wenn der eine mehr ewiges Leben hat als der andere. Mit anderen Worten, wahrscheinlich will Jesus hier mehr sagen, als einfach nur eine Einladung zur Bekehrung und zeigen, wie Leute unterschiedlich reagieren. Wahrscheinlich will dieses Gleichnis deutlich machen, dass Leute unterschiedlich hören. Und wenn wir den Text aufmerksam lesen, dann merken wir, dass das auch genau das ist, was Jesus sagen möchte. Das Fruchtbringen meint die Art und Weise, wie Leute bereit sind, der Lehre Jesu zuzuhören und Folge zu leisten. Ich möchte folgende These wagen und das ist aus meiner Sicht wichtig, um dieses Gleichnis zu verstehen. Dieses Gleichnis thematisiert nicht nur und nicht in erster Linie die Bekehrung eines Menschen, sondern das richtige und falsche Hören auf die Predigt Jesu. Daryl Bock, ein Theologe, kommt zu einem ähnlichen Schluss, wenn er sagt, in diesem Gleichnis geht es nicht um eine Reaktion auf das Wort in einem bestimmten Moment, wie eine einmalige Bekehrung. Es fasst die verschiedenen Arten zusammen, wie das Wort im Laufe eines Lebens aufgenommen wird. Es braucht Zeit, um von der anfänglichen Anziehungskraft des Wortes abzufallen. Erst im Laufe der Zeit untergraben die Freuden des Lebens die Wirksamkeit des Samens. Das Gleichnis ruft zur Selbstreflexion auf. Das ist wichtig. Das Gleichnis von Jesus ist keine Anleitung, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Es ist ein Spiegel für jeden von uns. Lieber Christ, dieses Gleichnis ist nicht für die anderen. Das ist nicht nur für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und ich weiß, ich bin ja gläubig, das heißt, ich kann mich zurücklehnen und ich weiß, ich bin der vierte Boden. Dieses Gleichnis ist für uns alle. Es ist ein Spiegel, um unseren eigenen Zustand zu diagnostizieren. In dem Gleichnis geht es nicht um die anderen, sondern es ist ein geistlicher Hörtest für jeden von uns, ob wir der Lehre Jesu auch hören und Folge leisten. Die Predigt von Jesus wird unterschiedlich gehört. Lasst uns gemeinsam diesen Hörtest unterziehen und wir werden merken, die Leute hören unterschiedlich. Der eine ist verschlossen, der zweite ist oberflächlich, der dritte ist abgelenkt und der vierte bringt Frucht. Vers 15. Jesus sagt, die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, also die die Botschaft von Jesus hören. Und jetzt, wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sich hineingesät worden ist. Der erste Boden ist verschlossen, was zur Folge hat, dass er das Wort Gottes nicht aufnimmt. Sie hören zwar, aber ihre Einstellung und ihr Zustand lässt nicht zu, dass sie das Wort Gottes aufnehmen, sondern der Feind kommt und nimmt es weg. Ein Mensch, der sich beständig gegenüber der Botschaft Jesu verhärtet, ist jemand, der Christus auch bis zur letzten Konsequenz ablehnt. Aber auch wir Christen können uns gegenüber der Botschaft Jesu verhärten. Ich glaube, dieser Text beschreibt in erster Linie jemand, der bereit ist, Jesus auf Teufel komm raus abzulehnen. Aber ich glaube, auch wir Christen stehen in der Gefahr, uns immer wieder vor den Worten Gottes zu verschließen. Es gibt eine spannende Stelle, als Petrus in Markus 8 Jesus hört, wie Jesus sagt, dass er leiden und sterben muss, dann will er Jesus nicht glauben und hält ihn ab davon, dass Jesus sterben muss und dass Jesus das sagt. Und in Markus 8 sagt er, geh hinter mich, Satan. Mit anderen Worten, ab diesem Moment, wo Petrus sich von der Lehre Jesu verschließt und dagegen stellt, geht es nicht mehr nur um ihn und Jesus, sondern Jesus macht in seinen Worten in Markus 8 deutlich, Satan ist am Werk. In Lukas 22, natürlich in einem anderen Kontext, lesen wir, dass Satan in Judas hineinfährt, um Jesus zu verleugnen. Der Punkt des Gleichnisses ist klar. Wenn Menschen sich von Gott verschließen, liefern sie sich selbst dem Herrn dieser Welt aus und stehen in der Gefahr, von ihm zu Fall gebracht zu werden. Wenn Menschen Jesus predigt und seine Botschaft ablehnen, dann hat das Folgen, die ihr eigenes Handeln übersteigen. Was heißt das? Ich denke da an ein fiktives Ehepaar. Wir nennen sie einfach mal Max und Maria. Sie sind beide Mitte 40, verheiratet, drei Kinder im Teenageralter. Maria hat vor 4 Jahren ihr Leben umgekrempelt und ist ergriffen von einer tiefen Liebe zu ihrem Herrn und Retter Jesus Christus. Anders ist es bei Max. Er hat diese Lebensveränderung seiner Frau natürlich mitbekommen und er findet sie auch gar nicht schlecht. Im Gegenteil, Max sitzt seit einigen Jahren mit seiner Frau im Gottesdienst und findet die Predigten auch eigentlich gut, aber diese ernste Sache mit Jesus will er nicht. Er hat nichts gegen Jesus und das andere ihm auch ihr ganzes Leben geben und sich an ihm orientieren. Aber er hat für sich schon vor geraumer Zeit die Entscheidung getroffen, dass er diesen religiösen Quatsch nicht mitmacht. Natürlich fragt er sich schon manchmal, was nach dem Tod passiert. Und auch diese Veränderung, die er bei seiner Frau sieht, lässt ihn nicht kalt zurück. Aber er will es nicht. Max entscheidet sich bewusst dagegen. Er vermeidet Gespräche über den Glauben und wenn ihn die Predigt angesprochen hat, schaltet er, wenn er nach Hause gekommen ist, direkt Bundesliga ein, um sich nicht darüber Gedanken machen zu müssen. Selbst obwohl er im Inneren weiß, dass Jesus ihn liebt und ihm die Hand ausstreckt, schlägt er sie immer wieder aus. Was würde die Predigt von Jesus Max heute sagen? Wahrscheinlich, Max, sei dir bewusst, dieser Weg hat Folgen. Sich fortwährend und immer mehr vor Gott zu verschließen, bedeutet, dass auf einer geistlichen Ebene etwas passiert, das deine eigene Handlung übersteigt. Der erste Boden lehnt die Botschaft offensichtlich ab. Bei dem zweiten Boden ist es weniger offensichtlich, aber mit einem ähnlichen Ausgang. Vers 16. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesäten, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Und wenn sie nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen bekommen oder entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Genauso gibt es Leute, die das Wort Jesu zwar aufnehmen, die bereit sind, dem zuzustimmen, Aber dieser Boden kennzeichnet sich dadurch, dass sie das Wort aufgenommen haben, aber keine Wurzeln geschlagen haben. Ohne Tiefgang. Sobald es schwierig wird und der Glaube an Christus etwas kostet, kommen sie zu Fall und dieser Glaube ist auf einmal nichts mehr wert. Emre besucht seit einiger Zeit die Jugendgruppe. Er hat sich vor kurzem im März 2021 bekehrt und ist Feuer und Flamme für Jesus. Sein Leben hat sich völlig verändert. Durch Jesus hat er wahre Freude und Ruhe im Leben gefunden. Er fühlt sich auch nicht mehr einsam und hat Erfolg im Studium, seitdem er mit Jesus unterwegs ist. Aber nach der ersten Euphorie und einem geistlichen Höhenflug fällt er in ein Loch. Die Umstände in seinem Leben sind nicht so positiv wie früher. Das Studium ist schwerer und seitdem er Christ ist, wird er von seinen Kommilitonen für einen Spinner gehalten. Auch die Freude am Christsein hat sich beinahe erübrigt. Es ist alles einfach nicht mehr so locker und blumig wie am Anfang. Wir spulen ein paar Jahre nach vorne. Ende März 2025, also ziemlich genau 4 Jahre nach seiner Bekehrung, hat Emre mit Jesus nichts mehr am Hut. Es hat ihm schlicht und ergreifend einfach nichts mehr gebracht. Er fand die Zeit zwar gut und ist dankbar für die Erfahrung, er hat sein Studium abgeschlossen, aber den Glauben an den Nagel gehängt. Und dass Leute ihn für seinen Glauben so verachtet haben, ist ihm so unangenehm, aber zum Glück ist es jetzt vorbei. An diesem Beispiel könnte man oberflächlichen Glauben illustrieren. Das Problem daran ist folgendes: Sobald die Botschaft von Jesus etwas kostet, ist sie nichts mehr wert. Das Wort Jesu ist für mich und meine Lebensumstände nur so lange gut, bis mir das was bringt. Und in dem Moment, wo mir das Leben von Jesus nichts bringt, ist es auch nichts mehr wert. Und das Urteil von Jesus ist fatal an dieser Stelle. Ein oberflächliches Christsein kann nicht zu beständiger Frucht oder zu einem Leben im Glauben führen, das Krisen übersteht. Jemand, der Jesus feiert, der ihn im Lobpreis mit Begeisterung anbetet, aber keine Veränderung zulässt, wird keinen Glauben führen, der Krisen übersteht. Dieses oberflächlich Hören ist im ersten Moment euphorisch, aber hat keine andauernde Konsequenz. Das ist ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt, aber das Hier und Jetzt ändert sich halt ständig. Wir kommen zum dritten Boden. Die anderen nehmen es auf, aber sind abgelenkt von den Dingen dieser Welt. Vers 18. Und andere sind die unter Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken es. Bei diesem Boden fällt der Same, also die Botschaft von Jesus, unter die Dornen und ersticken das Wort. Jesus vergleicht diese Dornen mit den Sorgen dieser Welt, mit dem Reichtum und mit der Gier nach übrigen Dingen dieser Welt. Es ist also die Bereitschaft, die Lehre von Jesus aufzunehmen, aber nicht die Bereitschaft, ganze Sache mit Jesus zu machen. Das war kein geplanter Effekt. Es ist die Bereitschaft, Jesus aufzunehmen und sagen, ja, Jesus, sei Teil meines Lebens, ich will deiner Lehre Gehör leisten, ich will dir zuhören, ich will dir folgen, aber ich bin nicht bereit, alles andere beiseite zu stellen. Das führt dazu, dass die Dinge dieser Welt mich einnehmen können, indem die Sorgen, ob es meinen Kindern irgendwann gut geht, die Sorgen, ob ich finanziell durchkomme, die Sorgen, ob ich in diesem Leben wirklich glücklich bin, auch wenn ich noch keinen Partner an meiner Seite habe, so einnehmend werden können, dass ich das Eigentliche aus dem Blick verliere. Die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen dieser Welt sind Dinge, die uns ablenken können, sodass wir nicht mehr bereit sind, auf Jesus zu hören. dass der Wunsch nach einem Job, der mir viel Geld bringt, größer wird als die Bereitschaft, das zu tun, was Jesus von mir will. Dass die Sorge, ob meine Kinder zu Jesus finden, größer wird, sodass ich irgendwann mal nicht mehr beten kann. Oder dass ich bereit bin, alles in meinem Leben zu opfern und vielleicht Kompromisse eingehe, weil ich Angst habe, im Hier und Jetzt nicht mehr glücklich zu werden. Und auch die Botschaft von Jesus ist hier hart, aber ehrlich. Wer mit seiner Hingabe an Gott zufrieden ist, aber nie mit dem, was er bereits besitzt, wird keine Ernte hervorbringen, die es wert ist, gesammelt zu werden. Wer mit seiner Hingabe an Gott zufrieden ist, aber mit allem anderen im Leben noch nicht, hört Jesus nicht in einer Art und Weise, die Jesus eigentlich möchte. Wir kommen zum letzten Boden. Vers 40. Und die auf gute Erde gesäten sind die, die das Wort hören, aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60, eines 100-fach. Der letzte Boden, auf den das Wort fällt, nimmt es auf und bringt Frucht. Dieses Hören ist nicht einfach ein zur Kenntnis nehmen und wahrnehmen, sondern ein dauerhaftes, andauerndes Hinhören und Zuhören. Es ist ein Hören, was nicht beim Hören stehen bleibt, sondern Lebensveränderungen bewirkt. Jesus sagt hier nicht, wer mir zuhört und dann durch Handlungen beweist, dass er mit mir unterwegs ist, ist derjenige, der wirklich hört. Aber er sagt Folgendes, er sagt, wenn du wirklich bereit bist, mir nachzufolgen, wenn du bereit bist, meine Worte zu hören und aufzunehmen, dann wird das dein Leben verändern. Und das ist echtes Hören. Es ist nicht einfach nur hier sitzen und sich Predigten reinziehen und Gottes Wort lesen und dann weitergehen, ohne eine Lebensveränderung zu erfahren. Sondern es ist ein wirkliches Hören, um zu sagen, Jesus, rede du. Ich bin bereit zu hören, und zu tun, was du sagst, ein Leben lang. Mein Wunsch ist, dass wir dieses Gleichnis uns wieder neu zu Herzen nehmen, in dem Wissen, dass Jesus durch seine Lehre und durch seine Predigt uns die Hand ausstreckt und bereit ist, alles für uns zu tun, ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben, damit wir ewiges Leben haben können. Und an Pfingsten feiern wir Folgendes, dass das keine Sache ist, mit der wir allein gelassen werden, sondern dass Jesus bereit ist, alles für uns zu tun. Er stirbt für dich und mich, sodass, wenn ich an ihn glaube, ich den Tröster, den Geist Gottes in mein Leben hineinbekomme, sodass er mich zu dieser Veränderung befähigt, Frucht zu bringen, auch wenn ich das nicht kann. Das ist das, was wir an Pfingsten feiern. Die Bereitschaft Gottes zu sagen, ich lasse dich damit nicht allein, sondern ich gebe dir jemanden an deine Seite, sodass Jesus sagt, es ist besser, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, kann der Tröster kommen. Mit anderen Worten, was ist es besser, als leibhaftig dabei zu sein, wenn Petrus predigt, oder leibhaftig dabei zu sein, wenn Jesus an meiner Seite wäre? Den Heiligen Geist zu haben, mit Gott unterwegs zu sein, um auf sein Wort zu hören und Frucht zu bringen, die Ewigkeitsbestand hat. Amen.